Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Ich bin euer Host Sina und das sind unsere Killer-Updates. Hier sprechen wir über brandaktuelle Fälle oder Fälle, wo es jetzt neue Entwicklungen gibt. Und wie üblich, alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich will euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Und ohne lange um den heißen Brei rumzureden, heute in der heutigen Folge geht es um eine Doku. Und ich glaube, ihr wisst alle, von was ich rede. Ja, es ist die Doku rausgekommen von 50 Cent über P. Diddy. Und ich habe mir die natürlich sofort reingezogen. Und ich dachte mir, eigentlich wäre das ein gutes Killer-Update. Ja, die Folge ist ein bisschen anders, weil wir reden heute über eine Dokumentation und nicht über einen bestimmten Fall. Aber es gibt sehr, sehr viele Verbrechen, die was auch begangen worden sind. Und wir reden da jetzt ein bisschen drüber. Vor allem reden wir darüber, was bei der Doku genannt wurde und was aber auch ausgelassen wurde. Und so ein bisschen meine Meinung dazu. Ein paar Kritiken, was ich gesehen und gelesen habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Kill around the world. Sean Diddy Combs, oder auch bekannt als Puff Daddy oder P. Diddy, war jahrzehntelang eine Musikikone und einer der erfolgreichsten Rapper der Welt. Sein Bad Boy Records Imperium umfasste Musik und Mode. Doch Ende 2023 änderte sich alles, als seine Ex-Freundin Cassie Ventura schwere Vorwürfe wegen sexueller und körperlicher Gewalt erhob. Im September 2024 wurde Combs wegen schwerer Verbrechen, darunter Bildung einer kriminellen Vereinigung und Sexhandel, festgenommen. Und jetzt, ein paar Monate später, veröffentlicht Netflix die Doku Sean Combs – The Reckoning. Executive Producer war Diddys Erzfeind, der Rapper Curtis 50 Cent Jackson. Die Doku sorgte für viel Aufsehen und zeigte dunkle Seiten von Combs' Vergangenheit. Diddys Anwälte beschwerten sich bei Netflix, dass 50 Cent voreingenommen sei, da die beiden seit Jahren öffentlich streiten. Netflix betonte, dass 50 Cent zwar mitwirke, aber keine kreative Rolle über die Serie hatte und niemand dafür bezahlt wurde. Die Dokumentation nutzte viele bisher unbekannte Videoaufnahmen, die Combs Team als nie zur Veröffentlichung autorisiert bezeichneten. Netflix erklärte, das Material sei legal erworben worden. Aber um was geht es denn da? Die Doku nutzte die unaufgeklärten Morde an den Rap-Ikonen Tupac Shakur, der im Jahre 1996 starb, und Christopher Biggie Smalls Wallace, der im Jahre 1997 starb, als zentrales und spannendes Thema. Die Verbindung von Diddy zu Biggie war dabei sehr eng. Diddy war Biggies enger Freund, Mentor und Gründer seines Plattenlabels Bad Boy Records. Seit den Morden fast vor 3 Jahrzehnten sah sich Diddy immer wieder unbewiesenen Anschuldigungen ausgesetzt, er sei in die Todesfälle von Biggie und Tupac verwickelt gewesen. Die historische Rivalität zwischen der Ostküsten- und Westküsten-Rap-Szene in den 1990ern lieferten dafür den Hintergrund. Diese alten Spekulationen gewannen 2023 neue Brisanz durch die Anklage gegen Dwayne Keefe D. Davis im Mordfall Tupac Shakur. Davis, der Onkel des ursprünglichen Hauptverdächtigen, wurde im September 2023 wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Das wirklich Schockierende geschah, als Davis' Anwälte Diddys Notlage im Mai 2025 ausnutzten. Sie argumentierten in einem Gerichtsantrag, dass tatsächlich Sean Combs den Auftrag zur Ermordung Tupacs erteilt habe. Diese Behauptung ist juristisch nicht bewiesen, zeigt aber, wie Diddys massive juristische Probleme von Dritten genutzt wurde, um ihre eigenen schweren Anklagen zu entkräften oder die Aufmerksamkeit zu verschieben. 50 Cent's Doku griff dieses Drama auf und legte dadurch einen Schwerpunkt auf historische Spekulationen, anstatt die juristisch bewiesenen zeitgenössischen Verbrechen Combs zu untersuchen. Die Staatsanwaltschaft nannte Combs Enterprise in ihrer Anklage ein kriminales Netzwerk mit mafiaähnlichen Strukturen. Diddys juristische Geschichte zeigt, dass er oft versucht hatte, Prozesse durch Geld zu beeinflussen. Ein frühes und entscheidendes Beispiel war die Club New York Schießerei von 1999. Und die war auch ein ganz großes Thema in der Dokumentation. Der Vorfall war am 27. Dezember 1999. Da geriet Combs in dem Times Square Nachtclub in einen Streit, bei dem ihn ein Mann beleidigte und ihm Geld ins Gesicht warf. Staatsanwälte behaupteten später, Combs habe selbst einen Schuss abgefeuert, der in die Decke ging und nicht gefunden wurde. Er wurde jedoch nicht beschuldigt, jemanden verletzt zu haben. Drei Gäste wurden durch Schüsse von Combs Schützling, dem Rapper Jamal Shine Barrow, verletzt. Combs floh nach der Schießerei zusammen mit seiner damaligen Freundin, der Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez, in einem Auto, das mehrere rote Ampeln überfuhr. Als die Polizei das Fahrzeug stoppte, fand sie eine Waffe auf dem Boden. Da sich niemand als Besitzer meldete, wurden alle Insassen, einschließlich des Fahrers Wardell Fenderson, festgenommen. Auf der Polizeiwache versuchten Combs und sein Bodyguard den Fahrer Fenderson zu bestechen, damit dieser die Verantwortung für die gefundene Waffe übernimmt. Combs bot Fenderson dafür 50.000 in bar an, zusätzlich zu einem Diamantring im Wert von 40.000, als Sicherheit. Combs wurde im Jahr 2001 in diesem Fall freigesprochen, sowohl vom Vorwurf des illegalen Waffenbesitzes als auch vom versuchten Bestechungsversuch. Dieses Muster wiederholte sich 2024 und 2025. Während des Prozesses zahlte nämlich Combs dem Hotel-Security-Mann Eddie Garcia 100.000 in bar, um ein kompromittierendes Video verschwinden zu lassen. Garcia sagte aus, Combs habe ihm das Geld aus einem Papiersack über einen Geldzähler überreicht und ihn gezwungen, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterschreiben. Diese fast identischen Bestechungsversuche über zwei Jahrzehnte hinweg zeigen, dass Combs eine feste Strategie hatte, um juristische Probleme mit Geld zu lösen. Die Dokumentation versäumte es aber, die berühmten Partys von Diddy als zentralen Teil seiner Verbrechen darzustellen, obwohl sie für die Verurteilung jetzt im Jahr 2025 wichtig waren. Seine Diddy-Partys, besonders diese White-Partys, waren bekannt für Luxus und Exzess. Gerichtsakten und Zeugenaussagen sprechen aber von den sogenannten Freak-Offs. Diese Veranstaltungen waren mehr als nur Feiern. Sie wurden zu Orten der systematischen Ausbeutung. Kläger berichten von Zwang, Drogen, Gewalt und heimlichen Aufzeichnungen intimer Handlungen. Die Staatsanwaltschaft sagte, Combs habe ein Umfeld des ungezügelten Hedonismus geschaffen, in dem die Zustimmung und die Sicherheit der Anwesenden keine Rolle spielten. Er soll junge Frauen gefügig gemacht und zur Prostitution gezwungen haben. Die Vorbereitung dieser Freak-Offs deutete auf ein organisiertes Vorgehen hin. Die Hauptzeugin Cassandra Ventura sagte aus, dass sie an diesen Freak-Offs teilnehmen musste, bei denen es um männliche Sexarbeiter und erniedrigende Handlungen ging, weil sie jung und naiv war. Ein sehr ungewöhnliches Detail aus den Ermittlungen war die Beschlagnahmung von über 1000 Flaschen Babyöl in Combs Anwesen. Dieses Beweisstück deutete darauf hin, dass die Partys keine spontanen Ereignisse waren, sondern systematische vorbereitete Ausbeutungsrituale, oft in Verbindung mit männlichen Sexarbeitern und erniedrigenden Akten. Mehr als 70 Zivilklagen gegen Combs nennen diese White Parties und Freak-Offs als Orte sexuellen Missbrauchs. Das Wichtigste, was in der Netflix-Doku fehlt, ist das Ergebnis des Bundesprozesses gegen Sean Combs im Jahr 2025, die Verurteilung, die ihn ins Gefängnis brachte. Und ja, doch, es wird schon was erwähnt, auch dass er festgenommen wird und so weiter. Und es ist immer am Anfang und am Ende von jeder Folge steht eben da, dass er verurteilt wurde für das und das. Aber da wird in der Doku an sich nicht viel drauf eingegangen. Combs plädierte auf nicht schuldig. Die Anklagepunkte wie Bildung einer kriminellen Vereinigung hätten ihm lebenslange Haft einbringen können. Die Staatsanwaltschaft forderte wegen seiner Gewalttätigkeit über 11 Jahre Haft. Die Verteidigung konzentrierte sich darauf, die Opfer unglaubwürdig zu machen. Sie argumentierten, dass die Klägerinnen in Langzeitbeziehungen mit Combs waren und freiwillig am luxuriösen Leben teilnahmen. Ein Geschworener unterstützte diese Sichtweise und meinte, Cassie Ventura hätte gehen können, entschied sich aber für das Luxusleben. Am 2. Juli 2025 wurde das Urteil verkündet. Combs wurde von den drei schwersten Anklagepunkten, also kriminelle Vereinigung und Sexhandel, freigesprochen. Er wurde aber in 2 Fällen wegen Transport zur Prostitution schuldig gesprochen. Dies ist ein Verstoß gegen den sogenannten Mann Act, der den Transport von Personen über Staatsgrenzen hinweg zum Zweck der Prostitution verbietet. Die Verurteilung bezog sich auf seine Ex-Freundin Cassie Ventura und eine weitere anonymisierte Frau. Am 3. Oktober 2025 wurde das Strafmaß bekannt gegeben. 4 Jahre und 2 Monate Gefängnis sowie eine Geldstrafe von $500.000. Combs sitzt seine Strafe derzeit im Bundesgefängnis Fort Dix in New Jersey ab. Der Freispruch von den schwersten Anklagen wurde von Frauenrechtlerinnen als heftiger Schlag gegen die MeToo-Bewegung kritisiert. Kritiker bemängelten, dass die Verteidigung die Opfer erfolgreich unglaubwürdig darstellen konnte, da sie in einer komplizierten Beziehung mit Combs waren. wir haben jetzt mal ganz kurz gehört, um was es in der Doku ging und was diese White Parties waren, die was nicht wirklich in der Doku behandelt worden sind, sondern die was aber für viel, viel Aufregung gesorgt haben in den letzten ein, zwei Jahren. Und jetzt ganz kurz so die Kritik über die Doku. Die Reaktion auf die Doku war gemischt. Viele lobten die Spannung und die vielen Videos sowie die Interviews. Kritisiert wurde aber, dass sich die Doku zu sehr auf die alte Rap-Szene der 90er Jahre konzentrierte, also Tupac und Biggie zum Beispiel. Für jüngere Zuschauer, die die Konflikte und Personen der 90er Jahre Rap-Szene nicht kannten, war die Doku deshalb zu einigen Teilen ziemlich schwer zu verstehen. Der größte Kritikpunkt aus juristischer Sicht war aber die fehlende Tiefe bei der tatsächlichen strafrechtlichen Verurteilung von Sean Combs im Jahre 2025. Die Doku klärte die White Parties und die daraus resultierende Verurteilung nach dem Mann Act nicht ausreichend. Die Netflix-Doku legte den Schwerpunkt auf die Fehde mit 50 Cent und die unbewiesenen Verbindungen zu Tupac und Biggies Morden. Sie verpasste es, die rechtskräftige Verurteilung wegen des Mann Act und die systematische Ausbeutung bei den Freak-Offs richtig zu zeigen. Die bewiesenen Fakten seiner Verbrechen wurden von der Erzählung über die Rap-Kriege in den Schatten gestellt. Dadurch wirkt die Doku zwar spannend, aber juristisch oberflächlich. Es war berechtigt, dass sich jüngere Zuschauer schwer taten, die vielen historischen Figuren aus den 90er Jahren Hip-Hop-Szene einzuordnen. Die Doku war eher auf ein Publikum ausgerichtet, das diese Kultur bereits kannte. Zudem gab es auch Kritik an der Rolle von 50 Cent, der selbst mit früheren Vorwürfen häuslicher Gewalt konfrontiert war, was die Glaubwürdigkeit der Doku in Frage stellte. Auch der ungeklärte Tod von Kim Porter, der Mutter von dreien seiner Kinder, wurde in der Doku nur am Rande behandelt. Sean Combs Team war ziemlich wütend über die Netflix-Doku. Kurz vor der Veröffentlichung nannte ein Sprecher von Combs die Serie ein schändliches Hetzstück. Das Team behauptete, Netflix habe sich auf gestohlenes Material verlassen, dessen Freigabe Combs nie erlaubt hatte. Didis Anwälte sandten eine Unterlassungserklärung an Netflix und kritisierten, dass die Doku die Aufnahme nutzte, die Combs eigentlich selbst verwenden wollte, um seine eigene Geschichte zu erzählen. Netflix wies diese Vorwürfe entschieden zurück und erklärte, das Material sei legal erworben worden und die Doku sei kein Hetzstück oder Racheakt. Der Fall Sean Combs ist ein Widerspruch. Er hatte genug Macht und Geld, um von den schlimmsten Anklagen freigesprochen zu werden. Aber diese Macht reichte nicht aus, um die Verurteilung wegen der Ausbeutungsdelikte zu verhindern. Die Verurteilung in zwei Fällen des Mann Act ist der klare und endgültige Beweis für kriminelles Handeln. Die Haftstrafe von 4 Jahren und 2 Monaten ist das Ergebnis dieser Beweisführung. Und ich denke mir schon, wenn man das jetzt alles so hört, also ich hatte vorher nur relativ viel mitbekommen von diesen White Parties und was da alles so abgegangen ist und passiert ist, dass da Leute gefilmt wurden, gegen ihren Willen, dass so viele unter Drogen gesetzt wurden. Und das waren halt, ja, es waren Aussagen, die man nicht wirklich beweisen konnte, aber trotzdem. Die sind ja nicht alle aus der Luft gegriffen, kann ich mir halt denken. Und die, das habe halt ich ganz viel mitbekommen. Und was dann eben jetzt bei der Doku noch alles rauskam, ich war vorher nicht so im Bilde, dass P. Diddy irgendwie was mit Tupac sein Tod zu tun gehabt haben könnte. Ich habe mich aber sehr auf die Doku gefreut. Also ich wusste, dass da viel aufgedeckt wird. Zumindest was halt 50 Cent immer davor gesagt hat, dass das sehr viel aufgedeckt wird und es wurde viel aufgedeckt. Also da sind schon sehr viele Dinge dabei, die man, wo man sich denkt so, huh, okay, auch gut. Es gab auch diese eine Szene in der Doku, wo P. Diddy und noch ein Typ einen anderen Typ im Bad erschossen haben und dafür wurde nie einer von denen angeklagt, weil sie den Typen dann rausgetragen haben und gemeint haben, der wurde vor dem Club erschossen. Und da war aber noch ein anderer dabei, jemand, also ein Producer, der was dann Bilder gemacht hat von diesem Bad, wie das ausgesehen hat. Und da war halt überall Blut. Fand ich auch krass, dass da nie mehr ermittelt worden ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, P. Diddy hat mehr Dreck am Stecken, als jetzt bewiesen wurde und für das, was er verurteilt wurde. Aber holy, es war, also da war viel, viel dabei. Ich muss aber auch sagen, also diese Kritik ist irgendwo gerechtfertigt, dass man, wenn man nicht aus der Szene ist und nicht jetzt in den 90er Jahren schon erwachsen war und das irgendwie mitbekommen hat, dass es ziemlich schwer zum Verstehen war. Vor allem die ersten ein, zwei Folgen, da waren so viele Charaktere dabei, wo ich keinen Plan hatte, wer die überhaupt waren. Oder, ich meine, das waren große Namen früher, aber ich kannte die jetzt persönlich überhaupt nicht. Und ich habe noch andere gefragt, die was die Serie auch geguckt haben. Und die meinten, das ist ihnen selbst auch so gegangen. Also sie hatten am Anfang überhaupt keinen Überblick. Ja. Was ich auch ziemlich krass finde, die Doku fängt an mit eben dem Videomaterial von P. Diddy im Hotelzimmer im Jahr 2024. Und ich war am Anfang echt verwirrt, weil ich mir dachte, hä? Wie war 50 Cent da mit im Zimmer? Oder woher kommt dieses Videomaterial? Hat sich herausgestellt, P. Diddy wollte eine eigene Dokumentation über sich drehen. Er wollte das, oder er war halt der Meinung, dass er freigesprochen wird und dann bringt er quasi eine eigene Doku über sich selbst raus und hat zu diesem Zweck ein Kamerateam mitgehen lassen im Jahr 2024 in New York und so weiter. Und er hat halt nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich verhaftet und dann wirklich weggesperrt wird. Deshalb konnte er auch den Videografen nicht zahlen. Und 50 Cent konnte den Videografen aber zahlen und hat dadurch dieses Material bekommen. Und es war sehr, sehr viel Videomaterial dabei, das noch nie vorher irgendwo gesehen wurde. Also 50 Cent arbeitet ja auch schon seit, ich weiß nicht, 10 Jahren an dieser Doku. Der hat ja so viel gesammelt. Und was ich jetzt halt so mitbekommen habe, ist noch, dass 50 Cent hat extra ein Interview gegeben auf ABC News, und zwar irgendwie um 7 Uhr morgens oder so, aus dem Grund, weil ABC News oder ABC halt irgendwie nur der einzige Sender ist oder einer der wenigen Sender, die tatsächlich auch im Gefängnis ausgestrahlt werden, also dass halt Sean Combs Diddy auf alle Fälle dieses Interview sieht. Und das muss man 50 Cent wirklich lassen. Also der hatet schon wirklich auf einem anderen Level. Da kann ich nicht so mithalten, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. An sich fand ich die Doku gut. Sie war spannend gemacht, aber halt juristisch relativ oberflächlich. Es sind sehr viele Behauptungen, sehr viele Spekulationen, sehr viele Gerüchte. Das hebt natürlich die Spannung. Aber so wirklich was bewiesen ist jetzt hier nicht. Auch wenn man sich viel denken kann, dass das wahrscheinlich stimmen könnte, was man so hört und so. Aber es gibt jetzt keine glasklaren Beweise in der Doku, wo du wirklich sagst, okay, ja, er war an Tupacs Tod schuld oder an Biggies Tod schuld. Und ja, es gibt halt viele, viele Spekulationen und Gerüchte in der Doku. Spannend zum Angucken, man kann sich's wirklich angucken. Und ich finde, nach der ersten Folge ungefähr wird es besser. Man fängt auch an zu verstehen, wer ist, wenn man jetzt nicht in der Szene drin ist und da keine Ahnung hat. Aber ich kann es euch nur empfehlen. Schaut es euch an. Ja. Ja. Es ist ein bisschen eine andere Killer-Update-Folge, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst ein Feedback da, wenn ihr die Doku auch gesehen habt, was ihr davon haltet. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Killer-Round.